Rede doch vor den Ohren aller Bürger von Sichem, was ist besser für euch, dass 70 Männer alle Kinder Jerubbaals über euch herrschen oder dass ein Mann für euch herrsche? Denkt auch daran, dass ich euer Gebein und Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter alle seine Worte vor den Ohren aller Bürger zu Sichem. Und ihr Herz neigte sich gegen Abimelech, denn sie sagten, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm 70 Silberlinge aus dem Haus des Baal Berit. Und Abimelech dingte damit müßige und leichtfertige Männer, die ihm nachfolgten. Und er kam in seines Vaters Haus nach Ophra und tötete seine Brüder, die 70 Söhne Jerubbaals. 70 Männer auf einen Stein. Jotam aber, der jüngste Sohn Jerubbaals, blieb übrig, denn er hatte sich versteckt. Und alle Bürger von Sichem und das ganze Haus Millo versammelten sich und gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Eiche des Denkmals, die zu Sichem steht. Als solches Jotam angesagt wurde, ging er hin und trat auf die Höhe des Berges Garisim und erhob seine Stimme und rief und sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Bürger von Sichem, so wird Gott auch auf euch hören. Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben, und sprachen zum Ölbaum, sei unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen, soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen, und hingehen, um über den Bäumen zu schweben. Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, komm du und sei König über uns. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen, soll ich meine Süßigkeit und meine gute Frucht lassen und hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Weinstock, komm du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen, soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen erfreut, und hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch, komm du und sei König über uns. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben, so kommt und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Wo nicht, so gehe Feuer aus vom Dornbusch und verzehre die Zedern des Libanons. Habt ihr nun treu und redlich gehandelt damit, dass ihr Abimelech zum König gemacht habt? Und habt ihr wohlgetan an Jerubbaal und an seinem Hause? Und habt ihr ihm getan, wie er es um euch verdient hat? Er, mein Vater, der für euch gestritten und seine Seele preisgegeben hat, dass er euch von der Hand der Midianiter errettete, während ihr euch heute gegen meines Vaters Haus auflehnt und seine Kinder erwürgt habt, 70 Männer auf einen Stein, und den Abimelech, den Sohn seiner Magd, über die Bürger zu Sichem zum König gemacht habt, weil er euer Bruder ist. Habt ihr also an diesem Tag an Jerubbaal und an seinem Haus treu und redlich gehandelt, so erlebt Freude an Abimelech und erlebt Freude an euch. Wo aber nicht, so gehe Feuer aus von Abimelech und verzehre die Bürger von Sichem. Und das Haus Millo, es gehe auch Feuer aus von den Bürgern von Sichem und vom Hause Millo und verzehre den Abimelech. Danach floh Jotam und entwich und ging nach Beer und wohnte da selbst aus Furcht vor seinem Bruder Abimelech. Als nun Abimelech 3 Jahre lang über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Bürger von Sichem. Und die Männer von Sichem fielen von Abimelech ab, auf dass er an den 70 Söhnen Jerubbaals begangene Frevel und ihr Blut über ihren Bruder Abimelech käme, der sie ermordet hatte. Und auf ihn gelegt würde, auch über die Bürger von Sichem, die seine Hände gestärkt hatten, dass er seine Brüder erwürgte. Und die Bürger von Sichem bestellten Wegelagerer auf den Höhen der Berge. Die beraubten alle, welche auf der Straße bei ihnen vorüberwandelten. Das wurde dem Abimelech angesagt. Gal aber, der Sohn Ebeds, seine Brüder kamen und siedelten nach Sichem über. Die Bürger von Sichem verließen sich auf ihn und zogen hinauf aufs Feld und lasen ihre Weinberge ab und kelterten und feierten ein Erntefest und gingen in ihres Gottes Haus und aßen und tranken und fluchten dem Abimelech. Und Gal, der Sohn Ebeds, sprach, wer ist Abimelech? Wer ist Sichem, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht der Sohn Jerubbaals und Zebuls, sein Vogt? Dienet den Männern Hemors, des Vaters Sichems. Denn warum sollten wir jenen dienen? Wäre doch dieses Volk unter meiner Hand, so wollte ich den Abimelech wegschaffen. Und es wurde dem Abimelech gesagt, rücke mit zahlreicher Mannschaft aus. Als aber Zebul, der Oberste der Stadt, die Worte Gals, des Sohnes Ebeds, hörte, entbrannte sein Zorn. Und er sandte insgeheim Botschaft zu Abimelech und ließ ihm sagen, siehe, Gal, der Sohn Ebeds, und seine Brüder sind nach Sichem gekommen. Und siehe, sie wiegeln die Stadt gegen dich auf. so mache dich nun auf bei Nacht, du und das Volk, das bei dir ist, und lege dich auf dem Felde in den Hinterhalt. Und am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, mache dich früh auf und überfalle die Stadt. Wenn dann er und das Volk, das bei ihm ist, dir entgegenziehen, so tue mit ihm, wie es deine Hand vorfindet. Da stand Abimelech bei Nacht auf, und alles Volk, das bei ihm war, und sie stellten einen Hinterhalt gegen Sichem in vier Abteilungen. Da zog Gaal, der Sohn Ebeds, heraus und trat an den Eingang des Stadttores. Aber Abimelech samt dem Volk, das mit ihm war, machte sich auf aus dem Hinterhalt. Als nun Gaal das Volk sah, sprach er zu Zebul: Siehe, da kommen Leute von der Höhe des Gebirges herab. Zebul aber sprach zu ihm: Du siehst den Schatten der Berge für Leute an. Aber Gaal versicherte nochmals und sprach: Siehe, Leute kommen von der Höhe des Landes herab, und eine Abteilung kommt auf dem Weg von der Zaubereiche her. Da sprach Zebul zu ihm: Wo ist nun dein Maul, damit du sagtest, wer ist Abimelech, dass wir ihm dienen sollten? Ist nicht dies das Volk, welches du verachtet hast? Zieh nun aus und streite mit ihm. Gaal zog aus vor den Bürgern zu Sichem und stritt mit Abimelech. Aber Abimelech jagte ihn, so dass er vor ihm floh. Und es fiel eine Menge Erschlagener bis an den Eingang des Tores. Und Abimelech verblieb zu Aruma. Zebul aber vertrieb den Gaal und seine Brüder, so dass sie nicht zu Sichem verbleiben konnten. Am anderen Morgen aber ging das Volk aufs Feld hinaus, und es wurde dem Abimelech angesagt. Da nahm er das Heer und machte drei Abteilungen und lauerte im Felde. Als er nun sah, dass das Volk aus der Stadt ging, fiel er sie an und schlug sie. Den Abimelech und der Heerteil, der bei ihm war, überfielen sie und traten an den Eingang des Stadttores. Die zwei anderen Abteilungen aber überfielen alle, die auf dem Felde waren, und schlugen sie. Da schritt Abimelech wieder die Stadt jenen ganzen Tag und eroberte sie und erwürgte das Volk, das darin war, und zerstörte die Stadt und streute Salz darauf. Als solches die Insassen der Burg von Sichem hörten, gingen sie in das Gewölbe des Hauses ihres Gottes Berit. Als aber Abimelech hörte, dass sich alle Insassen der Burg von Sichem versammelt hatten, ging er mit all seinem Volk, das bei ihm war, auf den Berg Zalmon, nahm eine Axt zur Hand und hieb einen Ast von den Bäumen und hob ihn auf und legte ihn auf seine Achsel und sprach zu allem Volk, das mit ihm war: Was ihr mich habt tun sehen, das tut eilends auch. Da hieb auch alles Volk, ein jeder einen Ast ab, und sie folgten Abimelech nach und legten sie an das Gewölbe und steckten damit die Burg in Brand, so dass alle Leute der Burg von Sichem starben, etwa 1000 Männer und Weiber. Abimelech aber zog gen Thebes und belagerte Thebes und eroberte es. Ab mitten in der Stadt war ein starker Turm. Auf denselben flohen alle Männer und Weiber und alle Bürger der Stadt und schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach des Turmes. Da kam Abimelech bis zum Turm, bestürmte ihn und nahte sich der Tür des Turmes, um ihn in Brand zu stecken. Aber ein Weib warf ein Stück von einem Mühlstein dem Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief Abimelech eilends einen Waffenträger und sprach zu ihm: Zieh dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, ein Weib hat ihn ermordet. Dadurch stach ihn sein Diener und er starb. Als aber die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, ging ein jeder an seinen Ort. Also zahlte Gott dem Abimelech das Übel heim, das er an seinem Vater getan hatte, als er seine 70 Brüder ermordete. Desgleichen vergalt Gott alle Bosheit der Männer von Sichem auf ihren Kopf, und der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubals, kam über sie. Das ist eine der interessantesten Begebenheiten im ganzen Alten Testament. Und zwar, wir haben hier eigentlich, wenn man es genau nimmt, drei verschiedene Dinge. Ich möchte aber eigentlich auf zwei eingehen. Einmal auf das, wie Gott über Sünde richtet, und zum Zweiten auf diese Fabel Jotams, die eine große Rolle spielt, auch in der Prophetie. Wenn man uns das in der Nähe mal ansieht, dann fällt uns auf, dieser Mann, der hier den Aufstand macht, der heißt Abimelech, das bedeutet Sohn des Königs. Wenn man jetzt den Text ganz einfach liest, dann sieht man etwas, und zwar, dass die Wurzel der Sünde, die ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, immer gleich. Die hat viele Spielarten, aber die Wurzel der Sünde ist immer gleich. Und zwar, die Sünde kommt ja ursprünglich vom Teufel, von seinem Abfall. Man kann das in Ruhe nachlesen in Jesaja 14. Ich lese uns mal diese drei Verse, Jesaja 40, 12 bis 14. Es gibt noch der Hesekiel 28, wo das nochmals beschrieben wird. Aber ich möchte hier aus dem Hesekiel etwas lesen, das wichtig ist fürs Verständnis. Hesekiel 14, 12 bis 14. Jesaja, Entschuldigung, Jesaja. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Morgenstern? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstrecktest? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg im äußersten Norden. Ich will über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Ja, zum Totenreich fährst du hinab in die tiefste Grube. Und das ist jetzt was ganz Wichtiges, und zwar die Wurzel der Sünde ist in der Regel immer, das ist das Normale, weil das die Sünde des Teufels war, ist immer eine Mischung aus Hochmut letztendlich und aus Unzufriedenheit. Wenn die zwei zusammenkommen und werden gemischt, dann hast du genau das, wo Sünde gebiert. In der Regel, wenn ein Mensch nicht zufrieden ist mit Gott, mit sich, mit der Welt, mit seinen Umständen, und wenn dann noch der Hochmut kommt, dass man zum Beispiel innerlich sagt, ich mache es besser wie Gott, ich verstehe es besser, dass man sich Gott nicht mehr unterwirft, dann geschieht Sünde. Das haben wir genau hier. Man sieht hier, dieser Abimelech, das war wieder ein Mann, der unzufrieden war. Der hat sich hier in gewisser Weise, obwohl er hier ein Halbverwandter war, er musste sich hier etwas teilen. Das wollte er nicht, also hat er eiskalt die Sünde des Teufels begangen, mit Hochmut und letztendlich mit Unzufriedenheit hat er genau das getan, was die Bibel dann weiter sagt, was der Teufel ist und Mörder von Anfang an. Er geht dann bis zum Mord. Und da sieht man, wie Sünde ausreift, wie sie gebiert auf teuflischer Schiene, wie sie dann bis letztendlich zur letzten Konsequenz hier ausgelebt wird vom Mensch. Die meisten bei uns leben das nur nicht aus, weil sie es nicht können. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil es ein Gesetz gibt, weil es eine Obrigkeit gibt. Ich weiß von Evangelisten, die erlebt haben, als Kinder teilweise, als im Osten damals dann die russische Walze über die deutschen Gebiete ging, sie sagte dann, da gab es kein Gesetz mehr. Da konnte jeder machen, was er wollte und sagt, dann haben wir das erste Mal gesehen, was ein Mensch wirklich ist, zu was er fähig ist. Das ist genau das, was sich hier abspielt. Wenn der Mensch sein letzter Maßstab ist und er wird nicht mehr gestraft für nichts, egal was er macht, dann wird er zur Bestie. Und dann kommt dieses Teuflische, das im Menschen drin ist, kommt richtig raus. Hier bei Abimelech kommt sofort raus, bis hin zum Mord. Und man sieht hier auch etwas, wenn man diese ersten sechs Verse nochmal liest, er ist ein Ich-Mensch. Es geht ums Ich, Ich, Ich. Der Götze Ich. Wenn wir das einmal uns angucken, einfach um zu verstehen, wie Gott hier handelt. 1. Mose 6, Vers 5. Aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse alle Zeit. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Also die Bibel sagt hier letztendlich, das verdorbte Herz des Menschen ist so böse, dass es letztendlich nur Gebilde hervorkriegt, die böse sind. Und das ist auch mit der Grund, warum Gott der Menschheit der Obrigkeit gegeben hat, weil sonst hier auf dieser Erde es furchtbar zugehen würde. Gott hat der Obrigkeit gesetzt, um die Sünde Natur letztendlich zu zügeln. Und man sieht es aber auch beim Abimelech, sobald man es laufen lässt, sobald beginnt es. Sofort kommt das Teuflische raus. Und das ist auch das, was wir jetzt in der Endzeit erleben. Darum ist das Kapitel auch hochinteressant. Das Kapitel redet vom Antichristen. Fabel Jotams redet vom Antichristen und prompt kommt davor genau das, was die ganze Zeit des Antichristen prophetisch prägen wird. Wenn man jetzt sagt, was ist das entscheidende Zeichen der Endzeit? Ich denke, da sind sich alle Bibelausleger einig. Mit das entscheidende Zeichen war, dass die Juden ihren Staat gegründet haben. Die Staatsgründung 1948, der Staat Israel. Das zweite Zeichen, da sind sich auch die meisten Ausleger einig, ist, dass die Bäume ausschlagen. Bäume sind Völker, das sehen wir nachher. Dass praktisch die Bäume ausschlagen und dass eine gewisse, wie soll ich sagen, Autonomiebewegung passiert. Dass man letztendlich als Völker frei wird, das haben wir gesehen beim Commonwealth, wo sie die Engländer abgeschüttelt haben. Das hat man gesehen in Jugoslawien, das sieht man letztendlich jetzt hier auch beim Russe, das siehst du überall. Und selbst beim Amerikaner fängt es an, in Kanada beginnt bereits die erste Staaten schreien nach Autonomie. Das heißt, die Völker lehnen das Joch ab, das ist auch ein Endzeitzeichen. Das dritte Endzeitzeichen, ganz wichtig, 1967, Jerusalem ist nicht mehr zertreten von den Heiden. Das sind die drei großen Endzeitzeichen. Aber jetzt sagt die Bibel etwas, und das haben die meisten Ausleger einfach vergessen. Wenn du sehr willst, was letztendlich in der Endzeit wesensmäßig geschieht, dann sagt die Bibel, dass die ganze Endzeit vorherrschend von einer Art beherrscht werden wird. Da wird der Art des Menschen sein, wie sie noch nie war, und zwar die Gesetzlosigkeit. Und das ist genau das, was man beim Abimelech sieht. Es wird die Gesetzlosigkeit herrschen. Parallel dazu ist der Abfall der Gemeinde. Das heißt, wenn ich die Dinge sehe, Israel, Jerusalem zurückerobert, die Völker werden autonom, wenn ich die Gesetzlosigkeit sich immer mehr ausbreite sehe und wenn ich letztendlich auch sehe, dass außer dieser Gesetzlosigkeit der Abfall in der Gemeinde mit Riesenschritten vorangeht, dann weiß ich, die Endzeit geht dem Ende entgegen. Und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet bei dem Richterkapitel, bevor die Bibel der Antichrist vorstellt, dass sie vorher Abimelech und sein Beispiel die Gesetzlosigkeit zeigt. Typisches Beispiel. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, das Herz des Menschen ist so. Und je mehr man einem Menschen die Zügel wegnimmt, je mehr kommt es raus. Also ich möchte nochmals betonen, das ist vielleicht vor 100 Jahren nur nicht rausgekommen, weil hier eine viel strengere Zucht war. Je mehr du aber die Zucht wegnimmst, je mehr kommt das Böse raus. Das ist völlig normal. Wenn man Epheser liest, Epheser die Kapitel 2, die ersten drei Verse, ist eigentlich das klassische Kapitel. Auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst gewandelt seid nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geiste, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, unter welchen auch wir alle einst einhergingen in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Wir waren Kinder des Zorns von Natur, gleich wie die anderen. Das heißt, diese Dinge, die tut ein Mensch. Das ist ganz normal, die tut er einfach. Er tut sie nur manchmal nicht, weil er vom Gesetz her oder vom Druck von der Umwelt her, weil er gezüchtigt wird. Hätte er vollkommene Freiheit zu tun, was er wollte, würde das alles radikal tun. Würde seine Gedanken vollständig ausleben. Und würde hier diese Gedanken des Teufels, die Bibel sagt, sind Gedanken des Teufels, die hier der Menschen voll in seiner Sündhaftigkeit aufstacheln, er würde sie vollständig tun. So ist der Mensch, so ist das Innere vom Menschen. Das sieht man hier im Abimelech. Aus dem Grund, je weiter wie in die Endzeit geht, mit jedem Gesetz des Feld, mit jeder abartigen Praxis, die man in der Welt toleriert, mit allem, was hier geht, von der Abtreibung bis zum Mord, bis zur Perversität, bis zu der Mediengesellschaft, je weiter das vorwärts geht, je mehr letztendlich passiert etwas, je mehr nimmt die Gesetzlosigkeit überhand. Und wenn das dann letztendlich auf dem Höhepunkt ist, dann bringt es den Gesetzlosen, das ist nämlich ein Titel vom Antichristen, dann bringt den Gesetzlosen, der Antichrist, hervor. Und auf das steuern wir mit Riesenschritten zu. Die Gläubigen jubeln manchmal, wie gut es uns geht, dass wir so viel Freiheit haben und alles. Das ist überhaupt nicht gut. So, das, was mit der Gemeinde derzeit passiert, ist eine systematische Zerstörung der Gemeinde durch Gesetzlosigkeit, durch Abfall. Das ist genau das, was hier passiert. Aber wenn das auf dem Höhepunkt ist, dann schlägt der Antichrist zu. Ist brutal, wenn sie überlegt. Philipper 2, 20, brauchen wir nicht lesen, ist die alte Stelle, wo es heißt, Timotheus ist der Gott dient und die Masse sucht das Ihre. Und das ist ein typisches Merkmal von der Endzeit, dass die Leute immer mehr, man sagt ja mit dem neudeutschen Wort, sie gehen auf den Ego-Trip. Das heißt, sie suchen das, da gibt es jetzt lauter neudeutsche Wörter, man sagt, das ist ein Event, das heißt ganz einfach, sie wollen Erlebnisse, sie wollen etwas erleben. Sie wollen Action, da muss was laufen, da muss was los sein. Da geht es nicht mehr darum, sich selber zu verleugnen, in den Tod zu gehen, sondern da muss was los sein, das ist typisch. Das ist Endzeit. Und wenn ihr auch mal die Medien anguckt, was hier überall läuft, das läuft immer mehr auf das raus, dass ein Mensch alles geboten wird, was er letztendlich will. Wisst ihr, ich habe mir das heute mal im Zug überlegt, bei mir saß so ein alter Ebinger, der sehr konservativ, sehr normal ist. Und da war ein junger Bursche, fast alt, vielleicht in meinem Alter. Auf jeden Fall gegenüber saß ein Burschlein und die haben dann Musik gespielt. Das muss man sich das vorstellen, die haben Rockmusik gespielt. Das hast du trotz dem Kopfhörer, wo der drin hatte. Der hat einen geschlossenen Kopfhörer. Hast du das, ich weiß nicht, wie viel Sitze weit hast du das gehört. Er hat gesagt, kracht. Genau, der andere hat, der Ältere hat ihn verwarnt, hat gesagt, ich habe Ruhe. Aber du hast gemerkt, da passiert etwas, eine totale Überflutung von Medien. Wo ich hingucke, laufen Leute rum mit dem Kopfhörer. Die Leute sind total fixiert auf Medien. ich sage es mal so, auch wenn du die Computerwirtschaft siehst, das war am Anfang war es ein Computer, war es ein Rechner. Man sagt ja heute nur Rechner dazu, ist aber schon lange kein Rechner mehr. Das ist ein Spielzeug. Das ist im Prinzip nichts anderes wie eine Empfangsstation. Und jetzt sage ich, jetzt kommt das Teuflische für Gutes und Böses. Du kannst einen Computer benutzen mit Internet und mit allem wie ein Telefon. Das Problem ist halt, dass dort nicht wie bei einem Telefon, wenn du da anrufst, da kommt es dann nur mit Bildern. Das heißt, da kommt alles Teuflische. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist einfach. Ein Telefon kannst du noch in gewisser Weise als Staat kontrollieren. Zum Beispiel, ein Medium wie das Internet ist nicht mehr kontrollierbar. Das heißt, es ist bereits perfekt gesetzlos, und zwar, weil es niemand mehr kontrolliert. Du kannst jedes teuflische Ding kannst du in diesem Medium installieren. Jedes. Das ist der Höhepunkt der Gesetzlosigkeit. Und ich bin heute tief überzeugt, dass das Bild des Tieres über diese Ebene laufen wird. Und dass der Mensch systematisch an Gesetzlosigkeit gewöhnt wird, weil Dinge, die ihm zum Beispiel, ich sag's mal, die normale weltliche Obrigkeiten, also auch Medienanstalten, noch vorenthalten, das kannst du im Internet nicht mehr kontrollieren, weil es niemand kontrolliert. Das macht jeder, was er will. Und das ist der Höhepunkt der Gesetzlosigkeit. Und so wird der Mensch systematisch verwandelt, dass nachher ein Produkt entsteht, wie im 2. Timotheus 3, wo diese 18 Punkte da sind, 2. Timotheus 3, 1 und folgende, das sagt die Bibel, da kommt ein Mensch heraus dabei, der entwickelt diese 18 Punkte, und 18 ist 6 plus 6 plus 6, 666, Quersumme. Und dann hast du den Menschen, der ähnelt ganz stark diesem Abimelech. Das müssen wir einfach einmal sehen, der ähnelt am Abimelech. Das siehst du auch in der Gesetzgebung, im Strafgesetzbuch. Was früher unter Strafe war, es hat sich innerhalb von 30 Jahren so verwandelt, dass heute, wenn du es eventuell verweigerst, was früher strafbar war, dann wirst du wieder angezeigt. Zum Beispiel, was die wenigsten wissen, wenn ihr mal guckt, früher gab es einen Kuppelei-Paragraph, die Älteren wissen das. Wenn man ein unverheiratetes Paar hat bei sich wohnen lassen, dann war es Kuppelei, bestraft wurde. Heute musst du mit rechnen, dass du nur gezwungen wirst, das zu tun. Das gilt wahrscheinlich nicht mehr als Ausrede. Der Paragraph über Gotteslästerung, müsst ihr euch vorstellen, ich kann auf die Straße hinstehen als Mensch und Gott lästern, ist nicht strafbar. Wenn ich aber hinstehe und die Zeuge Jehovas beschimpfe, dann werde ich bestraft. Weil Gott zu lästern ist keine Straftat mehr, aber Religionsgemeinschaft zu lästern ist eine Straftat. Also ich habe es jetzt zweifach dargestellt, nur um Trends aufzuzeigen. Ich behaupte, dass es so weit kommen wird, dass wenn du einen Baum umhackst, dass das mehr strafbar sei, wenn du ein Kind umbringst, wenn du abtreibst. So weit werden wir kommen. Das heißt, da stellt sich alles auf den Kopf. Der Mensch wird zum Maßstab aller Dinge. Und in Jakobus 3,14 heißt es, irdisch, seelisch, dämonisch. Das ist genau die Linie. Sobald das Menschliche, das Seelische, das Irdische, sobald es zur Oberherrschaft kommt, kommt automatisch Dämonie. Dann hast du nämlich Epheser 2, das Einfallstor, und da kommen diese ganzen dämonischen Einflüsse, die dann in den Menschen hineinströmen. Und darum ist es so gefährlich, diese irdisch-seelisch-menschliche Linie. Und das ist auch der Grund, warum die Bibel sagt, wer Jesus dienen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich. Das ist nämlich der Tod für diese Linie. Wenn man die blockt, dann ist es klar. Dann kriegst du automatisch das andere. Ob du willst oder nicht. Ich habe in den letzten 10 Jahren die Gemeinde fallen sehen, eine nach dem anderen. Ich habe mich am Kopierer stehen sehen. Ein Mann einer führenden Anstalt ist jetzt auch umkippt, kommt in Tridea. Ich habe es extra noch kopiert. Das glaubt mir wahrscheinlich noch keiner. Jetzt habe ich es schwarz auf weiß. Die kippen um einer nach dem anderen. Ein Mann wie der Billy Graham, der früher evangelisiert hat und Menschen zum Glauben gerufen hat, der ist heute für den Papst, für den Dalai Lama, für alles, was du überhaupt vorstellen kannst. Ist unfassbar, was da passiert an der Christenheit. Aber das ist überhaupt kein Geheimnis. Das ist genau das gleiche wie in unserem Kapitel Richter bei Abimelech. Es ist Gesetzlosigkeit. Es ist ganz gewöhnliche Gesetzlosigkeit. Und wenn ihr das einmal seht, wisst ihr, was auch wichtig ist in dem Kapitel. Darum habe ich es vorne angestellt. Du kannst gegen Gesetzlosigkeit nichts machen. Gesetzlosigkeit ist Zeitgeist. Da kannst du nichts machen. Du kannst es nicht verbessern. Ich sage es mal hart. Und wenn jetzt alle Gläubigen in den Bundestag gingen und alle Gläubigen Minister wären, könnten wir das nicht mehr aufhalten. Das ist eine geistliche Sache. Das hat mit Geistern zu tun, mit Finsternismächten. Man kann als Gemeinde nur gottgemäß darauf reagiere. Und bei Gesetzlosigkeit gibt es bloß eins von der Bibel her, Absonderung. Absonderung. Das heißt, wir müssen einen Abstand zwischen dieses gesetzlose, teuflische Zeugs und uns bringen. Fertig. Aber was hier dann abläuft, das ist eben dieses Bösartige, was man hier sieht. Es ist eigentlich eine Anleihe beim Teufel. Und das sieht man auch, sie geht hin in dieses Haus Baal Beritz. Baal ist ja der falsche Herr, das war der Teufel. Sie geht in das Haus Baal Beritz und da kriegt sie 70 Silberlinge. Und das ist jetzt was Hochinteressantes. Es hat in der Regel immer mit Geld, mit Wohlstand zu tun. Ich habe vor Jahren schon, wenn du die Bücher liest oder diese Insider-Informationen, wie sie sagen, wie man Millionenbeträge aufgewendet hat, um zum Beispiel solche Elemente wie Rockmusik in der Christenheit bei der Jugend zu installieren. Und ich sage euch eines, das könnt ihr mich angucken, wie ihr wollt. Das Einfallstor der Gesetzlosigkeit ist die Jugend. Nicht wer die Jugend hat, hat die Zukunft, sondern wer die entschiedenen Leute hat, die Erwachsenen hat die Zukunft, nicht die Jugend. Die Jugend ist das Einfallstor. Und die Erwachsenen müssen dienstehen und müssen die geistliche Linie durchziehen und dann, abgeleitet, dann müssen wir praktisch die Jungen aufziehen in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Und dann geht es in die richtige Schiene. Aber man braucht uns ja nicht einbilden, dass wer die Jugend hat, die Zukunft hat. Wer die Jugend hat, hat die Gesetzlosigkeit. Die Kinder sind ja gar nicht resistent gegen diese Dinge. Und die werden jetzt von diesem Zeitgeist umso mehr angegangen. Und das ist eine furchtbare Sache. Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt, nicht seinen Vater und die Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern hasst, dazu auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Das alte Evangelium vom Gekreuzigtsein mit Christus, von der Selbstverleugnung, das will halt niemand mehr. Und das ist das Problem. Abimelech tat, was er wollte. Das ist typisch. Die Leute tun heute in der Welt und in der Gemeinde, was sie wollen. Sie tun, was sie wollen, alle. Und das ist der Kampf der Endzeit. Und dieser Kampf wird auf der Antichristen zu steuern. Wenn ich sehe, wie viel wir Gemeinde hatten, bibeltreue Gemeinde, die vollkommen klar liefen, wenn ich sehe, was übrig ist, jetzt noch, in den letzten 5 Jahren, wie sie umgefallen sind, jedes Jahr ein paar, dann graut es mir. Da muss ich ernstlich sagen, was bleibt übrig? Was wird übrig bleiben? Wisst ihr, was übrig bleibt? Genau das, was die Bibel sagt, die kleine Herde, es wird ein kleiner Kreis, es wird eine kleine Gruppe und kleine Anzahlen von Gläubigen übrig bleiben. Es werden nicht viele sein. Das kippt alles um. Das siehst du hier beim Abimelech. Da lernst du, wie es geht, wie der Teufel das macht. Und dann diese teuflische Anleihe im Haus des Baal Berit, sich letztendlich das Geld zu holen. Und das müssen wir mal nüchtern sehen. Sobald die Gemeinde es mit dem Geld zu tun kriegt, dann geht es bald ab. Wisst ihr, es gibt jetzt schon Gemeinde, die geht hin, geht zum Kreis Jugendring, geht zu der Welt, holt sich Geld. Eine Gemeinde. Unfassbar gewesen früher. Man hat sich geschämt, heute lacht jeder. Gemeinde werden Körperschaft des öffentlichen Rechts. Unfassbar gewesen bisher, dass sowas passiert. Schritt. Alles normal. Alles normal. Müssen wir sich auseinandersetzen, was eine Körperschaft ist. Das ist bloß eine Rechtsform. Die hat eine Aufgabe, und das ist eine andere Aufgabe, wie das Evangelium eine hat. Da kollidiert etwas, und zwar ganz brutal. Wisst ihr, und das ist eine teuflische Anleihe, das müssen wir einfach sehen. Und diese teuflische Anleihe, die hat auch letztendlich, die haben die Leute, Sichem, der Abimelech, das ganze Umfeld, war so gesetzlos, wie es in der Endzeit zugeht. Und darum kommt auch gleich drauf der Antichrist. Eine ganz wichtige Bibelstelle, 1. Korinther 10, 20. Dass sie das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft der Dämonen geratet. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tische des Herrn teilhaben und am Tische der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir stärker als er. Und da haben wir einen ganz entscheidenden Punkt. Es geht letztendlich darum, diese ganze Gesetzlosigkeit wird vom Teufel inszeniert, um Menschen letztendlich in Anführungszeichen seine Nachfolge zu ziehen. um Menschen zu kassieren. Um Menschen auf diese Gesetzlosigkeit draufzusetzen und dann geht es absolut bergab. Wenn wir wieder reingehen in unseren Text. Und zwar, also nochmals, hier die teuflische Anleihe, das war letztendlich diese 70 Silberlinge aus dem Haus des Baal Berit. Wisst ihr, es waren 70 Männer, das sind 70 Silberlinge, das ist ein Drama. Das ist, wie der Teufel hier letztendlich mit seinen Mitteln auf jeden losgeht. Und man sieht hier letztendlich, wie hier, ich sage mal, ein teuflisches Spiel letztendlich abläuft, wie man sich es nicht vorstellen kann. Aber jetzt sieht man etwas, und das ist die Hoffnung und der Trost der Gemeinde Jesu mitten in der Gesetzlosigkeit. Das ist nämlich mittendrin in diesem teuflischen Szenario, obwohl ein perfekter Mordplan abläuft von Jotham her, ist einer da, den erwischt sie nicht, Jotham. Das heißt, einen erwischt sie nicht, der Jotham. Und dann lernst du etwas als Gläubiger von der vorlaufenden Gnade. Dass Gott es nie zulässt, dass der Funke ausgelöscht wird der Gemeinde Jesu. Dass er immer ein paar übrig lässt. So wie es damals war zur Zeit des Elia, die 7000, 7 die Zahl Gottes, 1000 die Zahl des Segens. Es müssen also keine 7000 sein, es könnte bloß einer sein wie hier. Also Gott lässt letztendlich immer ein paar übrig, die ihre Knie nicht beugen vor dem. Sondern die Widerstand leisten, die geistig zurückschlagen, die kämpfen, die sich das nicht gefallen lassen, geistlich, die vorwärts geht und letztendlich bereit sind, die alte Selbstverleugnung aufrechtzuerhalten. Ihr könnt es in Ruhe nachlesen, Paulus Galater 1. Vorlaufende Gnade, Gott hat ihn rausgesucht, dann letztendlich 1. Korinther 15, 10, er sagt, es war die Gnade Gottes, die mich so weit gebracht hat. Und so war es beim Jotham auch. Ein Mann bekommt von Gott auch den Mut, aufzustehen, dagegen zu gehen und letztendlich geistlich Widerstand zu leisten. Nur stelle ich dazu 1. Timotheus 1, 16. Und zwar: Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Geduld, da steht Langmut, er zeige zum Beispiel denen, die an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Und da sieht man etwas, das nicht darauf ankommt, wie stark jemand ist, sondern dass letztendlich darauf ankommt, dass Gott mit mir so einen Plan hat und mit mir hier letztendlich etwas tun will. Wenn der Jotham nach der Masse der Gegner gesehen hätte, wäre er erledigt gewesen. Es war die absolute Übermacht. Da war der Mord ja schon geschehen. Er ist der Einzige, der übrig geblieben ist und er steht auf. Normalerweise hat er Angst gehabt, dass man auch umbringt. Aber man sieht hier, die vorlaufende Gnade bewahrt ihn vollständig. Und die Gnade, Gott bewahrt diesen Mann, hält die Hand über ihn, dass er hier das Gericht aussprechen kann über dieses furchtbare Geschehen, das hier der Abimelech erzettelt hat. Und da sieht man, die Sichemsbürger waren genauso teuflische Handlanger. Die waren genauso schlimm. Und was man hier aussieht, das war ein kurzfristiger Erfolg. Auf den ersten Blick sieht es aus, als hätte er Erfolg. Und da sieht man etwas, was Gott macht, dass er die teuflisch verführte Leute letztendlich aufeinander selber losgehen lässt. Gericht Gottes. Das heißt, Gott wartet. Hier wartet 3 Jahre. Gottes Mühle mahlet langsam, aber trefflich klein. Man muss nur warten können. Der Herr löst zum richtigen Zeitpunkt ein absolutes Gericht aus. Wenn er das sagt, ich bin schon oft fast verzweifelt. Er hat gesagt, wie kann das sein? Lest mal in Ruhe Psalm 73, da sagt die Bibel was ganz Einfaches in Vers 16. Das Ganze ging genauso lang, dass ich nämlich verzweifelt bin und das sehe und die Welt nicht mehr verstehe. Da sagt er, bis ich ging ins Heiligtum. Wisst ihr, wem ins Heiligtum geht? Mit dem Blut Jesu. Sobald man sich reinigen lässt vom Blut Jesu, die Frustration weglegt, und sagt, nein Herr, ich will dir dienen, wenn es ins Heiligtum geht, in die Stellung in Christo, dann sagt er, plötzlich sah ich ihr Ende. Dann plötzlich kriegt man wieder geistigen Blick, wie das nämlich ausgehen wird. Und das ist genauso, was hier passiert mit der Gesetzlosigkeit. Das Spiel geht nur ein Weilchen. Es wird nicht zu Ende gehen. Gott wird diese Christenheit und wird auch diese Menschheit richten. Das heißt, das Zorngericht Gottes ist vorherbestimmt. Römer 1, 18 sagt, das Gericht Gottes ist aktiv auf alle diese sündhaften Dinge gerichtet. Und das ist auch hier. Da lässt die 3 Jahre in Ruhe. Also ich sage es mal so, da passiert auch nichts. Da ist Ruhe. Da denkst du, jetzt ist alles in Ordnung. Der Abimelech will nichts, die Sichems-Leute will nichts, der Gaal macht ein bisschen Ärger. Aber es passiert eigentlich nichts Weltbewegendes. Und dann, als die Zeit Gottes kommt, lässt Gott sie aufeinander los. Er lässt die Sünde einfach gehen. Und dann siehst du letztendlich, was passiert. Dann siehst du, wie das Ende geht. Dann kommt das Gericht an Abimelech. Und er stirbt vor einer alten Frau. Da braucht Gott keine Heere mehr. Da braucht Gott nur eine alte Frau. Da braucht nur nicht einmal einen ganzen Mühlstein, um so einen Mann zu richten. Wenn Gott einmal das Gericht auslöst, dann braucht das kleinste Mittel und die reicht vollständig, um jemanden zu erledigen. Dann kann ein König, das kennen wir aus der Bibel, geht versteckt immer Riese her. Es spannt jemand aufs Gratewohl der Pfeil und der Pfeil geht durch die Ritze im Panzer. Wenn das genau ein Zentimeter ist, dann geht der Pfeil da durch. Gottes Gerichtspfeil findet seinen Weg ins Herz des Sünders. Das ist keine Frage. Siehst hier auch bei Jotham. Als die Stunde Jothams kommt, ist aus. Vorbei. Das haben auch die Großen dieser Welt gesehen. Mussolini stand einmal hin und hat geschrien, wenn es Gott gibt, soll er mich umbringen. Ich gebe genau eine Minute Zeit, so ähnlich. Ist nichts passiert. Der Glatz hat gesagt, siehst du, es gibt keinen Gott. Es ging ein paar Jahre und dann ist der Mussolini geflohen. In panischer Angst haben ihn erwischt, verkleidet als einfacher Soldaten haben sie ihn erwischt. Und dann fielen die Schüsse. Ein Stauber. Hat der Erzähler, schreibt in dem Buch ganz einfältig und sagt, damit war die Minute Gottes um. Gott zählt die Zeit anders. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er dran war. Und das sieht man letztendlich, Gottes Gericht wird ausgelöst. Und hier dazu 4. Mose 35, 21. Da geht es also darum, wenn jemand, praktisch jemand schlägt aus Feindschaft mit seiner Hand, sodass er stirbt, so soll der, welcher ihn geschlagen hat, unbedingt sterben, denn er ist ein Totschläger. Jetzt sieht man etwas, wie Gott sein Gericht, dass er zum Beispiel sagt, wenn jemand ein Mörder ist, dann muss er sterben, dass Gott es ausführt. Wir Menschen führen es nicht aus. Und wir sind hier letztendlich, wir denken wieder irdisch, menschlich, seelisch, dämonisch. Aber Gott führt es aus. Er tut, was er sagt. Er bestraft den Mord an Jotham. Einen Jotham, an Abimelech. Er bestraft diesen Mord. Und dann das Nächste, man muss es ja sehen, da war einmal dieser Mord. Dann war bei beiden Götzendienst hochgradiger Natur. 3. Mose 26, 14. Werdet ihr mir aber nicht folgen und nicht alle diese Gebote erfüllen und werdet ihr meine Satzungen verachten, so wird eure Seele gegen meine Rechte einen Widerwillen haben, dass ihr nicht alle meine Gebote tut, sondern meinen Bund brecht. Jetzt erklärt er, so will ich euch solches tun, ich will euch heimsuchen mit Schrecken, Schwindsucht, Fieberhirze und so weiter und so weiter. Und da geht es runter, bis Gott sagt, er wird der Bundesrache geben, er wird die Sünde strafen. Und letztendlich im 5. Mose 18 sieht man dann ganz klar, auf Götzendienst steht die Todesstrafe. Und das ist hier das Entscheidende. Gott bestraft sowohl der Abimelech als auch Sichem. Das heißt, diese Anleihe beim Teufel, die sind immer kurzfristig. Der alte Spruch der Brüder, der war sehr weise. Sie sagte, der Teufel verspricht viel, hält wenig und nimmt letztendlich alles. Das siehst du hier ganz genau. Es war alles nur eine Täuschung. Und in dem Moment, wie das Gericht Gottes ausgelöst wurde, dann war es vorbei. Und jetzt sehen wir nochmals etwas in der ganzen Sache. Letztendlich, der Fluch, die Fabel Jothams, der ist eingetroffen. Wisst ihr warum? Die Bibel sagt ganz klar, ein berechtigter Fluch trifft ein. Ein unberechtigter trifft nicht ein. Und das Einzige, was vom Fluch schützt, ist das Blut Jesu Christi. Er hat jeden Fluch getragen. Aber hier sind Sünder, die unter dem Fluch sind. Und dann kommt hier ein Gerichtshandel Gottes mit einem Fluch. Und die Bibel sagt ganz klar am Schluss, damit traf der Fluch Jothams, des Sohnes Jerubals, des Sohnes Gideons, traf ein. Und damit hat Gott das getan, was hier als Fluch über diese Leute ausgerufen wurde. Und das ist etwas, was man sich bewusst sein muss. Wir dürfen uns als Gemeinde nie täuschen lassen von dem, was abläuft, draußen. Was auch abläuft bei anderen Gemeinden. Es ist alles kurzfristig. Alles, was mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt, wird kurz oder lang in der Katastrophe enden und wird im Gericht Gottes untergehen. Das ist nur Frage der Zeit. Man muss nur die Nerven haben, das auszuhalten. Aber etwas ist klar, wir dürfen keinen Millimeter solchen Linien nachgeben. Gerade in Zeiten der Gesetzlosigkeit gilt es hinzustehen. Auf dieser Ebene wird er irgendwann auftauchen, und zwar der Antichrist. Jetzt kommt eine hochinteressante Begebenheit, und zwar jetzt setzt praktisch Vers 8 ein, die Fabel Jotams. Ich habe also hier einfach das Gerichtshandler Gottes abhandeln wollen, die Gesetzlosigkeit. Jetzt möchte man der Antichrist aufhucken, die Fabel Jotams. Er sagt, die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben. Salben ist das Tätigkeitswort im Alten Testament und im Neuen Testament, von dem im Alten Testament der Messias abgeleitet ist, der Gesalbte, und im Neuen Testament der Christus, heißt auch der Gesalbte. Das heißt, es geht hier darum, wenn Salbe da steht, geht es um die Königsherrschaft Israels, da geht es um den Messias. Das heißt, ganz einfach, der Messias ist am Schluss der Herr der Welt. Der Jesus wird die ganze Erde beherrschen von Jerusalem aus. Und um diesen Kampf, um die irdische Herrschaft, geht's. Wenn hier Salben steht, dann ist klar, dann geht's um die irdische Herrschaft des Messias. Und jetzt geht die Bibel hierher, wenn ihr das nachlesen wollt. Man sieht hier in Lukas 21, 29, das sind die Bibelstellen über die Bäume. Aus dem Hesekiel 31 seht ihr zum Beispiel ganz genau, vielleicht können wir die lesen, dass Bäume Völker sind. Ist immer wichtig, dass man die Schattenbilder auch sauber von der Bibel erkennt. Und zwar, da wird jetzt praktisch Ägypten, der König von Ägypten, und Ägypten wird verglichen mit einem Zedernbaum. Und wenn er die Texte in Ruhe durchlässt, dann seht er, wie hier letztendlich gesagt wird, du bist letztendlich ein Zedernbaum. Du bist ein Baum. Also Ägypten war hier ein Baum. Bäume stehen für bestimmte Völker. Und wenn er es in Ruhe durchlässt, dann sagt er letztendlich, und er gibt ihm den anderen, nämlich den anderen Völkerpreis. Also aus dem Kapitel, wenn er es in Ruhe durchlässt, sieht man genau, dass Bäume Völker sind. In der Prophetie. Darum heißt es auch, die Bäume schlagen aus. Das ist die Autonomiebewegung der Völker, meint aus dem Lukas. Das heißt, Bäume sind Völker. Das heißt hier, die Völker gehen hin und der rechtmäßige König letztendlich über die Völker, die Weltherrschaft, ist tatsächlich der König Israels, nämlich der Herr Jesus. Das ist normale. Aber jetzt siehst du hier etwas. Also ich lese jetzt nicht jede Parallelstelle, ihr müsst einfach zu Hause nochmal in Ruhe nachstudieren, diese Stelle über Bäume. Zum König selber ist jemand zum Messias machen, sieht man auch ganz klar. Und jetzt kommt, was hochinteressant ist, jetzt kommen vier Ausdrücke über Israel. Vierfach ist das Ackerfeld. Vier ist die Vollzahl. Und da siehst du die vier Ebenen des auserwählten Volkes. Und zwar, er sagt hier, die Bäume gingen hin und möchten den Ölbaum über sich salben als König. Und der Ölbaum, das ist Israel mit seiner ursprünglichen Verheißung. Lass uns mal Stelle dazu, 4. Mose 23, Vers 9. Das ist die berühmte Stelle, wo es um den Biliam geht. Denn von dem Felsengipfel sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wohnt besonders und wird nicht unter die Heiden gerechnet. Der Ölbaum ist ein Bild auf die ursprüngliche Verheißung, dass Gott Israel als auserwähltes Volk heraussucht aus allen Völkern, dass es abgesondert von den Heiden ist. Das heißt, dass ein Unterschied ist zwischen Israel und den Heiden, dass Israel das auserwählte Volk ist. Das ist der Ölbaum. Für das steht Ölbaum in der Bibel. Wenn man weiterleset, Jesaja 43, Vers 20. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Straußen, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um damit zu trinken. Mein Volk, mein auserwähltes Volk, das ich mir gebildet habe, dass es meinen Ruhm verkündige. Wenn jetzt das 5. Mose die drei Stellen noch dazu lässt, dann seht ihr ganz genau, dass letztendlich mit dem Ölbaum Israel mit der Verheißung des auserwählten Volkes, also des Israel, der Patriarche, gemeint ist. Vielleicht, wenn wir eine Stelle nur rausgreifen, die 5. Mose 7, Vers 6, die letzte. Denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf Erden sind, zum Eigentum erwählt. Jetzt erklärt er warum und sagt, nicht weil du groß warst, nicht weil du besonders warst, sondern weil Gott dich lieb hatte, hat er dich erwählt. Und da sieht man etwas, der Ölbaum ist das Israel der Verheißung. Das Israel, das als auserwähltes Volk herausgerufen wurde von Gott, um letztendlich seinen Wille den Heiden, den anderen Völkern zu offenbaren. Jetzt kommt hier eine ganz klare Aussage. Das Israel, das ursprüngliche Israel sagt, nein, ich will das nicht. Die wollen ihre Berufung, ihre Rolle nicht antreten und sie wollen auch, das wissen wir ja letztendlich aus der Evangelie, sie wollen Jesus Christus nicht als König über sich, das ist ihre Prophetie. Also abgehakt. Das Israel mit der patriarchalischen Verheißung, das auserwählte Volk, will der Messias nicht. Und es will letztendlich, ich sag's einmal hart, es will den König Israels, der Herr Jesus, nicht. Es will auch seine Rolle nicht antreten als auserwähltes Volk. Dann, hochinteressant, dann geht die Bäume, die Heide geht wieder zu jemand, zum Feigenbaum. Wenn wir das können wir relativ leicht verstehen. Die Bibel sagt ja, wenn du den Feigenbaum siehst, nämlich Israel mit der Landesverheißung. Und der Feigenbaum ist ein Bild für Israel, das die Landesverheißung hat. Also nochmals, der Ölbaum ist Israel, also auserwähltes Volk. Der Feigenbaum ist Israel, das die Verheißung des Landes hat. Da die Stelle 1. Mose 12, Vers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich das Land geben. Es ist die Urverheißung. Und dann Kapitel 15, Vers 7 und ein paar andere dazu. Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea ausgeführt hat, dass ich dir dieses Land erblich zu besitzen gebe. Vers 18. Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Fluss Ägyptens bis an den großen Strom des Euphrats. Du kannst sehen, wie die verheißene Grenze sind. Wie einst Israel, was für eine Grenze haben wird. Und das ist Israel mit der Landesverheißung. Das auserwählte Volk, das hier eine Landesverheißung hat. Wenn man jetzt hier wieder reinguckt, was passiert. Auch das Volk mit der Landesverheißung sagt nein. Ihr dürft etwas nicht vergessen. Gott sagt, dass jedes Zeugnis, das ernst zu nehmen ist, auf zweier oder dreier Zeuger Mund besteht. Und hier hast du ein dreifaches Zeugnis über Israel. Hier hast du die drei Grundberufungen Israels, nämlich das auserwählte Volk, das Volk mit der Landesverheißung und das dritte, das ist der Weinstock, Vers 12. Und der Weinstock ist dramatisch, stimmt, das ist Römer 9, Vers 4. Und zwar, die Bibel sagt hier, welche Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen gehören. Das heißt, das ist Israel mit der geistlichen Verheißung. Und Israel hat alles gehört. Römer 9, Vers 4 sagt, ursprünglich gehört alles Israel. Jeremia 31, Vers 9. Weinend kommen sie und betend lasse ich sie wallen. Ich will sie zu Wasserflüssen führen, auf einer ebenen Straße, dass sie nicht anstoßen werden. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein Erstgeborener. Da siehst du auch die Verheißung der Kindschaft, dass Gott der Vater Israels ist, gehört den Juden. Jetzt hast du die drei großen Verheißungen über Israel. Auserwählte Volk, das verheißene Land und letztendlich die Sohnschaft. Das Entscheidende, die Errettung, Gotteskindschaft. Und das Dramatische in dem Kapitel ist, die Bibel sagt ganz klar, die Bäume, die Völker wären bereit, Israel das einzuräumen. Soll ich mir vorstellen, was heißt? Und hier passiert etwas, Israel weigert sich dreimal. Das dreifache Zeugnis. Zwei oder dreimal redet Gott in jedem Leben, auch im Leben eines Volkes. Gott hat hier dreimal zu Israel geredet, hat ihm dreimal die Chance gegeben und dreimal sagt Israel, nein, Vers 13. Aber der Weinspruch sprach zu ihnen: Soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen erfreut, und hingehen, um über den Bäumen zu schweben? Und was ist die Sünde? Es ist die Sünde Abimelechs, der Egoismus. Genau das Gleiche. Alles gleich, Gesetzlosigkeit, der hier Israel in allen drei Bereichen prägt. Jetzt kommt das Teuflische, jetzt kommt das Furchtbare, das Furchtbarste, was ja wahrscheinlich jemals auf dieser Erde mit den Völkern geschehen ist. Da ist Vers 14, da sprachen alle Bäume. Wisst ihr, was heißt? Alle Völker, alle, absolut alle. Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch. 1. Mose 3, Vers 17 und folgender sagt folgendes: Verflucht sei die Erde um des Sündenfalls willen. Die Erde bringe Disteln und Dornen hervor. Das heißt, Dornen sind die Zeichen des Fluchs. Und hier der Dornstrauch ist letztendlich Israel, das laut 5. Mose 28 unter dem Fluch Gottes ist. Und da siehst du etwas. Das Volk, das als Ölbaum seine Rolle als verheißenes Volk verworfen hat, indem sie Jesus Christus verworfen, verwirft genauso seine Landesverheißung, indem sie Jesus Christus verworfen, verwirft genauso letztendlich seine Kindschaftsverheißung, sie wollen die Rettung nicht. Was sagt Paulus zu ihnen in Apostelgeschichte 13, 46? Da ihr euch des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, Israel, gehe ich zu den Heiden. Klare Aussage. Das ist alles das, was sich hier abspielt. Und jetzt sagt die Bibel plötzlich, dann, nachdem der Ölbaum der Messias nicht wollte, der Feigenbaum will der Messias nicht, der Weinstock will der Messias nicht, bringt Israel etwas anderes hervor. Und alle Völker tun sich mit Israel zusammen und dann bringt Israel den Dornstrauch hervor. Den Fluch. Und er erzählt ja diese Fabel Jotams und sagt, diese Fabel letztendlich ist ein Bild. Aber diese Fabel symbolisiert auch, was der Dornspruch hier hervorbringt, die vorher von Abimelech getane Gesetzlosigkeit. Das muss er ja hier mit erklären. Wenn er das jetzt anguckt, dann passiert was Furchtbares. Und zwar, man müsse dazu Johannes 5, Vers 43 lesen, um es zu verstehen. Dort heißt es: Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, das ist der Antichrist, und er kommt ausdrücklich in seinem eigenen Namen, das heißt, er kommt im Egoismus, er kommt in der Gesetzlosigkeit, den werdet ihr, nämlich Israel, annehmen. Und hier hast du prophetisch, glasklar, wenn man das übersetzen kann, hier hast du die Prophetie und die Verheißung, in Anführungszeichen, dass Israel den Antichrist annehmen und hervorbringen wird aus ihren Reihen. Und aufgrund zu der Bibelstelle, ich lese uns den zweiten dazu, ich lese die noch der alte Elberfelder, weil die hat es am genauesten übersetzt, und zwar Hesekiel 21, Vers 30. Wenn man jetzt die Bibel kennt und die Prophetie, dann weiß ein Bibelleser von der Prophetie her, dass der Kopfbund das Zeichen des Priesters war. Die Krone das Zeichen des Königs. Und der Messias ist der Priesterkönig. Das heißt, die Bibel symbolisiert die Messiasherrschaft Jesu Christi über diese ganze Erde mit Kopfbund und mit Krone, das Zeichen des Messias. Wenn man jetzt mit diesem Hintergrundwissen in Hesekiel 21, Vers 30 hineingeht, dann sagt die Bibel: Und du, Unheiliger, Gesetzloser. Merkt ihr etwas? Die Bibel sagt, dass die Zeit des Endes ist die Zeit der Gesetzlosigkeit. Die Bibel sagt hier, die Gesetzlosigkeit, wo der Fluch Jotams drüber geht, das heißt, die Darstellung der antichristlichen Zeit ist genau gleich wie bei Abimelech, Gesetzlosigkeit. Und der Höhepunkt der Gesetzlosigkeit ist der Gesetzlose, nämlich der Antichrist. Wenn der Teufel in Menschengestalt über diese Erde gehen wird. Jetzt sagt hier die Bibel, du Unheiliger, Gesetzloser, das heißt Antichrist. Und jetzt guckt mal, was ist der Antichrist? Du Fürst Israels, er wird ein Jude sein. Niemals würde das auserwählte Volk jemand als Messias annehmen, der kein Jude ist. Darum sagt der Jesus, wenn jemand in seinem eigenen Namen kommt, nämlich der Gesetzlose, der Antichrist, dann werdet ihr ihn annehmen. Das heißt, Israel wird der Antichrist annehmen und er wird ein Jude sein. Hier steht es, ein Fürst Israels. Es wird erklärt, was da passiert. Dessen Tag gekommen ist, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Wann kommt er? Zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Das heißt, zu der praktisch Gesetzlosigkeit der Endzeit. Wenn die kommt, dann kommt der Antichrist. So spricht der Herr, Yahweh. Hinweg mit dem Kopfbund, fort mit der Krone. Das sind die zwei Symbole für die Königsherrschaft. Das sind die zwei Symbole für die ewige Priesterschaft. Das ist, dass es um den Messias geht. Dies wird nicht mehr sein, das Niedrige wird erhöht und das Hohe erniedrigt. Umgestürzt will ich sie machen. Das heißt, Gott richtet die Gesetzlosigkeit und er richtet den Gesetzlosen. Jetzt wird es erklärt. Bis der kommt, welchem das Recht gehört, dem werde ich es geben. Und der, dem das Recht gehört, ist der Jesus. Das heißt, diese antichristliche gesetzlose Endzeit geht ganz genau so lang, bis der Herr Jesus wiederkommt. Bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Sieht man hier ganz klar. Man sieht aber auch ganz klar, dass der Antichrist ein Jude sein wird. Er wird ein Jude sein. Er wird aus Israel kommen. Er ist der Dornstrauch, der hier hervorkommt. Wenn er jetzt das näher lässt, dann seht er was Furchtbares, was Furchtbares. In Vers 15 redet der Antichrist. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen. Jetzt redet der Antichrist zu den Völkern. Wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? Das heißt, wollt ihr mich zum Messias machen? Wollt ihr sagen, das ist Christus? Und das ist der Höhepunkt der falschen Christus? Dann ist nämlich der falsche Christus hier auf dieser Erde, nämlich der Antichrist. So kommt und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Ich frage mal ganz einfach. Da brauchen wir kein Botaniker, sondern einen Dornstrauch Schatten. Da hat fast gar nichts. Da gibt es keinen Schatten. Da gibt es auch keine Zuflucht. Wo nicht, und jetzt kommt mal das Interessante, wenn man nicht das antichristliche Spiel mitmacht, so gehe Feuer aus vom Dornbusch und verzehre die Zedern des Libanons. Das heißt, dann geht das Feuer aus vom Antichristen, dann wird er die anderen Völker knechten und wird letztendlich die anderen Bäume angreifen und wird sie letztendlich im Gericht Gottes, er muss ja sogar das Gericht Gottes ausführen, wird er sie ins Elend bringen. Und dann kommt nämlich der vierte Weltkrieg, die Schlacht von Harmageddon. Das wird der Höhepunkt sein der Gesetzlosigkeit. Wo im Tal Harmageddon, das ist eine riesige Ebene in Israel, die Ebene von Megiddo, da steht schon eine Gedenktafel. Ich denke, die Amerikaner haben die aufgestellt, da ist eine riesige Gedenktafel, ich habe sogar Bilder daheim. Auf der Gedenktafel steht drauf, hier wird einst die Schlacht von Harmageddon sein. Hier wird einst, werden alle Völker gegeneinander losgelassen werden. Und das ist das, was hier passiert. Der Antichrist wird so einen Zustand auf dieser Erde herbeiführen, dass die Völker alle aufeinander losgehen werden in der Gesetzlosigkeit. Und es wird von Gott sogar gesteuert sein. Wenn ihr das lesen wollt, Joel 4, Offenbarung 16 und dann 17, 18 die Gerichte über die Hure Babylon, die Gerichte letztendlich über den antichristlichen Staat, das alles wird passieren. Aber etwas ist ganz wichtig bei der ganzen Sache. Die Endzeit wird auf dem Höhepunkt den Antichristen, einen falschen Christus, einen falschen Messias hervorbringen und er wird vom Volk Israel als Messias anerkannt werden und er wird ein Jude sein. Und das Element, wo sich das alles abspielt, wird dieser Egoismus sein. Dieses Habenwollen, dieser Neid, dieser Hochmut, diese Eifersüchtelei, dieses mehr sein wollen als sein. Genau das krasse Gegenteil von der Verleugnung des Kreuzes, wo man sagt, wer wirklich Jesus nachfolgt, soll sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen. Es wird genau das krasse Gegenteil sein, was sich hier abspielt, wenn der Antichrist kommt. Es wird furchtbar sein. Er wird alle Völker beherrschen. Alle Völker werden dem Antichrist anhängen. Alle. Jetzt versteht ihr, warum die Bibel sagt, wachet und betet, dass er diesem entfliehen durft, dass er vorher entrückt werde. Warum die Bibel das sagt. Und nach meiner Erkenntnis werden wir den Antichrist noch sehen. Wir werden seine letzte Herrschaft, die letzten 3,5 Jahre nicht erleben, aber ich bin tief überzeugt, es wird die ersten 3,5 Jahre seiner Herrschaft voll erleben werden. Wir werden auch den dritten Weltkrieg erleben, den vierten nicht mehr und das Endgericht über den Antichrist auch nicht mehr. Aus dieser Trübsal heraus wird uns der Herr entrücken. aber wir werden reingehen. Das ist keine Frage. Also haben wir mit dem zu tun. Sonst wäre es ja auch sinnlos, die Gemeinde zu warnen. Hier siehst du aber auf jeden Fall etwas in der Fabel Jothams. Das ist mir das wichtigste Kapitel in der Bibel. Und zwar aus dem Grund, weil hier geht es um Gesetzlosigkeit. Hier geht es um das Element der Endzeiten. Hier geht es um den Antichristen. Und ich habe euch jetzt einfach, dass ihr es in Ruhe studieren könnt. Ich kann das ja nicht abhandeln, rechte anderthalb Stunden. Ich habe euch hinterher nochmal eine Bibelarbeit drauf über den Antichristen. Das sind 55 Punkte, wo du den Antichristen in der Bibel suchen kannst. Ich möchte jetzt zum Schluss einfach ein paar Eckpfeiler herausgreifen, dass ihr versteht, was hier passieren wird. Punkt 1, der Antichrist wird ein Anstatt Christus sein. Ich lese halt die Bibelstelle nicht, sondern erzähle es nur. Der Antichrist wird ein Anstatt Christus sein. Und Anti heißt nicht gegen Christus. Die deutsche Sprache ist nicht logisch. Anti heißt nicht gegen, sondern Stelle von. Das ist eine griechische Präposition, also ein griechisches Wort, und keine Präposition, heißt anstelle von. Anstelle von, Anti. Das heißt, da wird jemand an die Stelle Jesu treten. Man sieht aus dem Johannes 5,43, er ist der Gegenspieler Jesu, es geht um irdisches Reich. Es geht im Tiefsten um der Herr Jesus. Es geht nämlich darum, wer wird Herrscher in dieser Welt, der Herr Jesus oder der Teufel? Und wenn ihr Offenbarung 12 und 13 lest, dann seht ihr in Ruhe, dass es zuerst Israel wiederum betrifft. Es betrifft Israel, massiv. Was jetzt für uns wichtig ist, die Stelle möchte ich lesen. 1. Johannes 2, Vers 18. Und zwar, die Brüder haben immer wieder gedacht, dass jemand der Antichrist ist. Das erste Mal haben sie es beim Nero gedacht. Aber man muss aufpassen, und zwar, die Bibel lehrt hier was Hochinteressantes. Sie sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen geworden, daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Soll ich mir vorstellen. Das heißt, es gibt viele Antichristen. Und der Höhepunkt ist der richtige. Zum Beispiel, wenn man jetzt die Bibel genau gekannt hat, es hat Prediger gegeben, wie der Jakob Busermort, der schon in die 40er Jahre ganz klar prophezeit hat, aufgrund von Bibelstudium hat er gesagt, es kann nicht sein, dass es anders geschieht, als dass die Juden einen Staat gründet. Hesekiel 37, 38, 39. Jetzt ist so, der Hitler war zum Beispiel ein Vorläufer des Antichristen. Wenn ihr den Antichrist einmal studiert, dann werdet ihr sehen, dass der Antichrist ganz genau zwei gleich lange Perioden hat. Der Antichrist hast einmal 3,5 Jahre als Täuscher, wo er ein frommes Theater spielt, und 3,5 Jahre als Bestie, wo die Maske gefallen ist. Auch der Hitler hat ganz genau zwei Perioden gehabt, 6 Jahre als angeblich frommer Mann, der von der Vorsehung geredet hat, auf der Koppel stand drauf, dass Gott mit uns ist, und dann die zweite 6 Jahre hat er die Maske gefallen, also genau das Gleiche. Der Antichrist und der falsche Prophet, die werden Folgendes tun. Die werden den Menschen ein Mahlzeichen auf die Hand und auf die Stirn machen. Bei Hitler war es so, die hatte das Zeichen der SA und der SS, hatte sie auf dem Stoff an der Hand und sie hatte es auf dem Stoff, auf dem Kopf, an der Stirn, an der Mütze. Aber es war noch nicht auf der Haut. Unter dem hat man sehr erkennen, dass es ein Vorläufer war. Darum war er bloß ein Vorläufer. Der Antichrist wird ein Medium benutzen. Wir haben lange geglaubt, es ist der Fernseher, aber ich bin inzwischen überzeugt, dass es Internet sein wird, dass es also computergesteuerte Dinge sein wird. Und wobei mir natürlich von der Technik her sehr, vielleicht kommt noch mal was, wo wir gar nicht wissen. Zumindest kannst du heute die Bilder oder die Flachbildschirme in die Wand kleben und alles.
Also durch Fernseher Zugang zum Internet.
Ja, natürlich, du kannst halt alles, wird alles eher in Topf frei und zweimal rumgerührt.
Ja. Und durch Umlegungshandy.
Und es ist so, dass der Antichrist ein Medium hat. Die Bibel sagt das Bild. Jetzt hat natürlich der Hitler auch ein Medium gehabt, nicht das Bild. Und an dem haben wir auch gesehen, dass nicht der Antichrist sein konnte. Er hatte einen Apparat gehabt, der hört. Der Volksempfänger. Und wenn ihr jemals Wochenschauberichte gesehen habt, von was im Sportpalast abgelaufen ist, er hatte nämlich einen falschen Prophet. Der Antichrist würde einen falschen Prophet haben, der ihm die Leute zuführt. Und so hatte der Antichrist einen falschen Prophet, der Goebbels. Wenn du im Sportpalast jemals diese Rede gehört hast, ich habe sie schon gesehen und gehört. wo du dann siehst, wie der Goebbels die Masse anheizt. Und da waren die Gegner drin, da waren die ich sag's mal, die Amerikaner drin. Und hat er geschrien, wollt ihr den totalen Krieg? Die sind aufgeschwungen und geschrien, ja! Und da siehst du, wie der Antichrist das machen wird. Der wird die Masse ergreifen. Nur nicht mehr über den Volksempfänger, sondern über das Visuelle, über das Bild. Und in dem allem siehst du, dass der Hitler ein perfektes Muster war. Er wollte das tausendjährige Reich aufrichten. Hat es immer geheißen, das tausendjährige Reich. Antichrist. Zeichen auf der Hand, Zeichen auf der Stirn, hat ein falscher Prophet, hat ein Medium, herrscht genau zwei gleich lange Periode. Er war die perfekte Generalprobe und verfolgt das auserwählte Volk. Was passiert in Offenbarung 13? Das auserwählte Volk wird nochmal verfolgt, Israel. Das heißt, wenn der Antichrist kommt, dann wird es wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie beim Hitler, bloß viel radikaler, viel brutaler, in ganz andere Dimensionen. Aber die ganze Welt letztendlich ergreifen. Das heißt, die schlimmste Zeit der Erde steht uns bevor. Jetzt sagt die Bibel zu den Gläubigen, achtet darauf, dass ihr wachet und betet, dass ihr dem entfliehen könnt. Das heißt, dass ihr bei der Entrückung klar seid vor Gott, dass die Entrückung geschehen kann, dass ihr gläubig seid, dass ihr mit Gott und Menschen in Ordnung seid. Das ist das, was Gott will. Jetzt kommt halt das Interessante. Was ist denn heute? Wo muss ich auf den Antichrist aufpassen, wenn es viele Antichristen gibt? Immer zuerst mal gucken, was läuft. Das ist ganz wichtig. Es gibt dann nur so Merkmale, dass er Verträge mit Israel schließt. Wisst ihr, der Kissinger, der frühere amerikanische Außenminister, der hatte alle Merkmale. Er war ein Jude und hat einen Vertrag mit Israel geschlossen. Und irgendwann wird dann mal passieren, der Sadat, wo man den Vertrag geschlossen hat, den letztendlich der Kissinger mit denen geschlossen hat, da ist was passiert. Da ging ein Bild durch die Presse, ich habe mir das rausgeschnitten, ich habe es daheim im Ordner. Da siehst du, dass Sadat neben Begin, neben Ministerpräsident von Israel, sitzt und hat eine Krawatte dran. Wisst ihr, was auf der Krawatte drauf war? Lauter Hakenkreuze. Das glaubst du nicht, wenn du es nicht siehst. Die sitzen nebeneinander mit lauter Hakenkreuz. Also wenn mir das gesagt hätte, dass sowas gibt, hätte ich gesagt, Irrsinn, das gibt es nicht. Da siehst du, wie hier Kräfte im Hintergrund arbeiten. Jetzt kommen wir zu 1. Johannes 4, Vers 3. Jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, und zwar der nicht bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Antichristen, von welchem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Das heißt, wir haben es, bevor der Antichrist kommt, mit seinem Geist zu tun. Wir haben es mit seinem Geist zu tun. Und jetzt kommt er über das Teuflische für uns Gläubige. Wir müssen uns dauernd mit einem antichristlichen Geist auseinandersetzen. Das heißt, wir haben dauernd das Problem, dass über geistliche Einflüsse die Gesetzlosigkeit bei den Gläubigen in der Gemeinde installiert werden soll, um die Gemeinde zum Abfall zu bringen. Warum? Dass sie weit wund geschossen ist, wenn der Antichrist wirklich kommt und kein Widerstand mehr leisten wird. Und wenn ihr dann die Offenbarung lest, es wird mit Zeichen und Wunder geschehen. Das sind schon Geister. Mit Zeichen und Wunder. Und aus dem Grund gibt es New Age, wo man die Welt an den Okkultismus, an Esoterik, an Zeichen und Wunder prägt. Sie wird geprägt von diesen Zeichen und Wunder und gleichzeitig prägt der Teufel die Gemeinde durch falsche charismatische Bewegungen. Das ist genau das Gleiche, was hier sich abspielt. Und die Bibel, wenn er in Ruhe studiert, die Bibel sagt, das ist ein satanischer Geist. Zahl ist 666. Es gibt viele Möglichkeiten, was 666 bedeutet. Ich möchte euch bloß eines sagen. Im griechischen Urtext, im alten Textus-Rezeptus steht dort keine Zahl. Man kann im Griechischen eine Zahl ausdrücken durch einen Zahlerwert, indem ich 666 schreibe. Der Grieche hat es aber ausgedrückt in Buchstaben. Wir wissen, dass bestimmte illuminatische Kreise ihren Namen abkürzen, indem sie drei Buchstaben nehmen und Punkte zwischen machen, das wissen wir. Und dieser Name, der hier abgekürzt ist, dort sind drei Anfangsbuchstaben. CH, KS und S. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn jetzt ein amerikanischer Jude auftreten würde, der mit Israel einen Vertrag schließt, der ein charismatischer Führer ist, die Gesetzlosigkeit voll installiert, siehe was Clinton gemacht hat. Aus Amerika kommt nicht nur der Puritanismus, sondern auch die Gesetzlosigkeit. Und der würde zum Beispiel Charles Kensington Summers heißen, dann hätte ich genau, ich weiß nicht, ob der so heißt, aber hätte ich genau die drei Anfangsbuchstaben vom Antichristen. Das heißt, da wird was passieren, wo wir vielleicht nicht einmal ahnen. Auf jeden Fall, diese Zahl 666 sind gleichzeitig drei Anfangsbuchstaben. Dass die Zahl mit Geld zu tun hat, sieht man aus 1. Könige 10, 14. Dort heißt, die größte Menge an Gold, die jemals bei Salomo, der ja auch ein Abbild ist, der ja auch abgefallen ist, das jemals beschafft wurde, war 666 Zentner Gold. Das hat mit Geld zu tun. Darum steht in Offenbarung 18, deine Großen waren die Kaufleute dieser Erde. Das hat mit Geld zu tun, mit Hochfinanz. Was ganz wichtig ist, wenn man die Bibel studiert, könnt ihr sehen, Offenbarung 19, der Antichrist ist ein Mensch. Ist ein Mensch. Ein Mensch, der vom Teufel dann besessen ist. Also das heißt, der Teufel materialisiert sich immer Mensch. Es wird furchtbar sein. Er schließt einen Bund mit Israel. Wenn er Daniel 9, 26, 27 lest, er wird mit Rom zu tun haben. Ja, wo ist heute Rom? Die kleine Stadt am Tiber. Nee, überhaupt nicht. Wisst ihr, wie die Europa in der griechischen Mythologie abgebildet wurde? Wenn ihr euch auskennt, dann wisst ihr, was die Europa ist. Ich kann euch serienweise Bilder zeigen, ich habe die daheim. Die Europa war das Weib auf dem Tier. Das war ein Stier, wo eine Frau drauf saß. Genau das Bild aus der Offenbarung 17, das war die Europa. Und wenn du das jetzt hier in Ruhe dir anguckst, es hat mit Rom zu tun. Und wisst ihr, was Europa ist? Europa ist 1957 gegründet worden mit den römischen Verträgen. Da hast du Rom. Europa ist Rom. Und Europa ist das Weib vom Tier. Und die Bibel nennt ihn, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, die Stelle möchte ich wieder lesen, weil die ist wieder wichtig. Sie nennt ihn letztendlich, niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss zuerst der Abfall kommen, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens geoffenbart werden, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selber als Gott verehren lässt. Das ist jetzt eine Bibelstelle. Ich lese uns nochmal das hier, die andere Übersetzung. Die spielt eine ganz große Rolle. Da ist nämlich das Kommen des Antichristen mit Zeichen und Wunder letztendlich angekündigt. Und zwar obwohl es reicht, Sohn der Sünde, also der Gesetzlose, ist eigentlich treffend, bei alter Schlachter gut genug übersetzt. Das heißt, er wird gesetzloser, er ist ein Sohn der Sünde, er wird die Sünde, die Gesetzlosigkeit auf diesem Erdball voll auf den Höhepunkt treiben. Laut 2. Thessalonicher 2, der kurz vor der Wiederkunft Jesu, schau interessant, er kommt kurz vor der Wiederkunft, er bringt der Gemeinde den Abfall, wie gesagt, ganz klar, der Abfall wird vorher kommen. In der Gemeinde geschieht der Abfall, und der widersetzt sich Gott. Wenn du heute siehst, was in der Gemeinde Jesu möglich ist, das ist unfassbar. Wisst ihr, die Bibelgesellschaften bringen Comics raus, die sind sowas von Gottes lästerlich, hat es überhaupt noch nie geändert, das ist halt unfassbar. Wenn die Bibel sagt, er lässt sich als Gott verehren, er setzt sich in ein Heiligtum. Jetzt kommen wir zu einer ganz schwierigen Stelle in 2. Thessalonicher 2, 4. Das Wort hier für Tempel ist eigentlich hochinteressant. Es gibt zwei griechische Worte für Tempel. Das eine heißt Hieron, das ist ein Steintempel. Und das zweite heißt Naos. Und der Paulus, ausdrücklich der Paulus, benutzt das Wort Naos. Als Regel ohne Ausnahme. Absolute Regel ohne Ausnahme. Für den Tempel des Heiligen Geistes für die Gemeinde. Und wenn man das richtig liest, dann heißt es nämlich letztendlich, dass der Teufel sich nicht als Antichrist in den Steintempel in Jerusalem setzt, sondern dass er was ganz anderes macht, was viel schlimmer ist. Er setzt sich in den Tempel der Gemeinde Jesu. Das heißt, er infiltriert die Gemeinde. Und das ist das, was passiert, wenn in der Charismatik zum Beispiel eine falsche Weissagung kommt, wo in Wirklichkeit Finsternis möchte wirken, dann betet alle an und sage, wir danken dir, wir beten dich an, hast genau das. Das heißt, da setzt sich der Antichrist, oder in dem Fall der falsche Geist vorher, setzt sich in der Gemeinde Jesu fest, der infiltriert die Gemeinde und bringt sie zum Abfall. Und er arbeitet, laut 2. Thessalonicher 2, Vers 9, mit Zeichen und Wundern. Laut Daniel 9, 27 verführt er Israel. Er versucht, laut Matthäus 24, 4, die Gläubigen zu verführen. Das ist unser Problem im Antichristen. Das, was sich hier abgespielt hat, bei Jotam, bei dieser Fabel, das ist unser Problem, dass der Teufel uns Gläubige mit Gesetzlosigkeit versucht zu verführen, um die antichristliche Linie durchzusetzen und die Antichristen hervorzubringen. Und laut Offenbarung 13 kommt raus ein Völkermeer. Das heißt, da würden Jude sein, aus, nicht aus Israel direkt, sondern aus dem Weltjudentum. Und da wird das Seelische verherrlichen. Psalm 10, Vers 3. Merkt ihr wieder was? Irdisch, seelisch, dämonisch. Er wird das Seelische verherrlichen. Warum? Damit hat er das dämonische Einfallstor zementiert. Das ist ein ganz einfacher Trick. Du musst nur das Seelische letztendlich etablieren in der Gemeinde, hast du ein Einfallstor. Denn der Gesetzlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens. Die Gelüste des Herzens, das Seelische, das wird der Verherrlicher. Haben wir vorher gesagt, er ist ein Jude, ein Mann der Macht. Sein Adjutant ist der falsche Prophet. Wenn er dann Offenbarung 12, Vers 3 lässt, der ist eine Offenbarung des Teufels. Was wichtig ist, die Bibel sagt, der ist der Kopf, das Haupt. Immer wenn er in der Prophetie das Wort Haupt lässt, dann guckt es ganz genau an. Immer wenn er das Wort Schwanz lässt, guckt es genau an. Die Bibel sagt im Jesaja 9, Vers 14, dass der Schwanz der falsche Prophet ist. Da haben die wenigsten gelesen. Also der Kopf des Drachen ist der Antichrist und der Schwanz des Drachen ist der falsche Prophet. Und da sagt die Bibel zum Beispiel dann interessante Auszüge in Jesaja 19, 15. Sie sagt zum Beispiel, der Antichrist, beziehungsweise er wird nicht aus Ägypten kommen. Also Sadat konnte es nicht sein. Jeder Bibelleser wusste, Sadat kann es nicht sein, weil er aus Ägypten ist. Ein Ägypter wird es nicht sein. Er kommt vermutlich aus dem Stamm Dan. Es geht um Weltherrschaft, das haben wir hier gesehen in unserem Gleichnis. Ölbaum, Feigenbaum, Weinstock, da könnt ihr es nochmal nachlesen. Und da bringt der Antichrist hervor, der Verfluchten. Den Verfluchten. Er ist eine Ausgeburt des Fluches. Richter 9, 14, wer es in Ruhe nochmal guckt. Er täuscht Vertrauen vor. Er ist eine Bestie, das ist hier ganz genau in unserem Text. Und er bringt das Mahlzeichen des Tieres. Wisst ihr, das Mahlzeichen des Tieres ist relativ einfach. Du hast heute in der Welt fast alles über Karte zugehen. Also ich habe früher in meinem Geldbeutel eine Karte gehabt. Also ich bin kein Kartenfan, sondern im Gegenteil. Das ist so das, was du brauchst, guck bloß, wie mein Geldbeutel erwischt. Um im normalen Betriebsleben dich zu bewegen. Dann sieht dein Geldbeutel ungefähr so auf. Das sind lauter Karten. Das sind auch lauter Karten. Und es gibt aber Karte, der Personalausweis ist, wenn man es genau nimmt, eine Jauerkarte. Das wäre bloß noch ein Magnetstreifen, hat aber gleich einen Aufbau. Jetzt gab es einen Volkserhebungsbogen 1987, den hat jede Haushaltung in Deutschland bekommen. Und das Interessante war, dieser Volkserhebungsbogen hat dazu dient, das alles voll zu vereinheitlichen. Und da stand zum Beispiel eine Zahl drauf. Und ich habe aus Spaß, einfach aus Spaß, wenn ich ein Spieler bin da, habe im Geschäft die drei Zahlen zusammentippen im Taschenrechner. Wisst ihr, wie die Zahl heißt? Der Bogen, den jeder hatte daheim, 666. Die Quersumme dieses Bogens ist 666, ist auch kein Zufall. Das heißt, irgendwann wirst du nur noch eine Zahl haben. Eine Zahl. Das wird die Zahl deiner Rentenversicherung sein, das wird die Zahl deines Personalausweises sein, das wird die Zahl deiner Krankenversicherungskarte sein, das wird die Zahl deiner Bankverbindung sein, dein übergeordnete Bankpin. Das wird letztendlich alles sein und mit dieser Zahl kannst du nur kaufen oder verkaufen. Und dann werden sie beginnen, die Karte zu stehlen. Wenn du die Karte gestohlen hast, das ist bei uns heute schon so, auf der Karte ist meine Kompetenz drauf. Wenn jemand meine Karte gestohlen hat, konnte er Baufinanzierungen in, ich sage mal, sechsstelliger Höhe konnte er genehmigen. Wenn er meine Karte durchzogen hat, habe ich es genehmigt. Und dann wird man die Karte stehlen. Dann wird der Antichrist kommen und wird sagen, wenn man die stiehlt, machen wir das ganz einfach. Man hat das zum Beispiel mit einem Laser, mit einem unsichtbaren Laserdruck auf die Hand oder auf die Stirn und dann kannst du überall, wo du bist, kann man das dir abfragen. Es geht heute schon so weit, dass über die Augen, letztendlich über die Iris, man hat die Zugangsberechtigung bei Computer oder bei Schleuse, wo man reinkommt. Brutal! Und da läuft es zu. So wird der Antichrist das machen. Die ganze technische Entwicklung, die ganze soziale Entwicklung, die ganze kulturtechnische, die ganze moralische, die ganze gemeindliche Entwicklung geht parallel. Und da passiert an allen Ecken und Enden letztendlich diese Gesetzlosigkeit. Er benutzt die Medien. Alle, die nicht im Lebensbuch des Lammes geschrieben sind, das heißt, alle Gläubiger werden letztendlich ihn anbeten. Und zwar warum? Weil er die Wirtschaft abriegelt. Man kann nur noch kaufen oder verkaufen, wenn man zum Antichristen gehört. Er ahmt die Auferstehung nach, er ahmt die Wiederkunft nach, er wird Jesus nachahmen. Aber jetzt kommt der Unterschied, das ist mir ganz wichtig. Vers 46, Ziffer 46. Der Herr Jesus wird ihn töten mit dem Hauch seines Mundes, wenn er kommt. Er wird ihn radikal eliminieren, er wird ihn in die Hölle werfen. Das Ende vom Antichrist ist die Hölle. Jetzt kommt das Schlimme. In dieser Zeit bedeutet das Auftreten des Antichristen, bedeutet praktisch das Verderben. Für die wahren Gläubigen, die dem Lamme nachfolgen, wenn es geht, bedeutet es keine Gefahr. Wenn sie die Waffenrüstung des Christus anziehen, dann werden sie die erste Phase des Antichristen überleben. Ist gar keine Frage. Wir sind in Christus vollständig sicher. Allerdings sagt Daniel 7, 25, dieser Geist des Antichristen wird uns aufreiben. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Mich reibt es manchmal auf, wenn ich das alles sehe. Ich habe manchmal keine Lust, alle drei Wochen irgendwo zu wehren. Weil wo du hinguckst, fängt es an, letztendlich abzufallen. Manchmal hast du keine Lust mehr. Und genau das sagt die Bibel in Daniel 9, in Daniel 7, 25 steht, er wird die Heiligen des Höchsten zermürben, er wird sie weich machen. Und das ist unser Problem, wir müssen in Christus bleiben und hart bleiben. Und das Gebot der Stunde steht im Lukas 21, Vers 36. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Darum wachet jederzeit und bittet, dass er gewürdigt werde, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Sohn des Menschen. Wisst ihr, und jetzt haben wir mit unserem Text Johannes 14, zeigt nochmal, dass man auf die Wiederkunft wartet. Der Herr wird uns holen, das ist unsere Hoffnung. Und jetzt siehst du, wenn du zurückgehst in unseren Text im Richter, siehst du etwas. Trotz dieser teuflischen Herrschaft des Abimelechs, trotzdem, dass das ganze Umfeld sich im vollkommen verseucht war von diesem Teufelszeug, hat Gott einen Mann durchgebracht, nämlich den Jotham, und hat durch Jotham das Gericht gebracht, durch seinen Fluch, und hat Jotham bewahrt. Und Jotham ist ein Bild auf die Gemeinde. Und genau so wird es gehen. Er wird die Gemeinde mitten in diesem Szenario durchbringen bis ans Ende. Das war die, dem Lamme folgt, wohin es geht. Und da ist unsere Aufgabe, dem Geist des Antichristen, bevor der Antichrist da ist, Widerstand zu leisten. Dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Alles, was vom Evangelium her nicht gedeckt ist, rigoros abzulehnen. Völlig egal, was da draußen passiert, was die Welt da macht, interessiert mich nicht. Das kann modern sein oder nicht modern, das kann altmodisch sein oder nicht. Wir müssen Widerstand leisten. Wir müssen dem Herrn Jesus nachfolgen, wohin er geht. Wir müssen das alte Evangelium verteidigen, so wie es in der Bibel steht, dass er kämpft für den ein für alle Mal überlieferten Glauben, Judas 3. Und Judas ist der Brief des Abfalls. Lest mal Judas. Ist der Brief der Abfallszeit, wo er dann ganz klar sagt, ihr müsst kämpfen, weil alles abfällt. Und das ist unser Problem. Wenn ich die Fabel Jotams lese, dann weiß ich etwas 100%. Die Gesetzlosigkeit wird als absoluter Zustand über die ganze Erde verbreitet werden. Die Gesetzlosigkeit wird in die Gemeinde eindringen. Und letztendlich wird es so sein, Israel wird hier zur Rolle, ich sage es einmal, des Steigbügelhalters des Antichristen und des falschen Propheten. Israel wird hier nochmal rumgedreht. Für die, die Israel als auserwähltes Volk sehen, das wird das Drittel, wird übrig bleiben, wird sich an einem Tag bei der Wiederkunft Jesu bekehren. Stand drüber recht. Aber zwei Drittel wird abfallen. Und mittendrin in diesem Szenario gilt es, Widerstand zu leisten, wieder Jotham, diesem Geist des Antichristen und letztendlich mal Jesus zu folgen, wohin er geht. Weil wir wissen, dass Gott genauso handeln wird wie hier beim Jotham. Am Ende rächt er ab und am Ende hat der Fluch Jotams gezogen. Und am Ende war Sichem gerichtet und am Ende war Abimelech gerichtet und am Ende sind sie alle im Gericht des Feuers untergegangen. Alle. Sie haben den Preis bezahlt. Und die Segenslinie ging über Jotham. Einen Überlebenden, die kleine Herde, die kleine Gemeinde, die durchkommt. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Jesus, möchte einfach danken, dass du uns erlöst hast mit deinem kostbaren und teuren Blut, dass du uns gewaschen hast und ich möchte dir danken, dass du uns durchgebracht hast, da mich bis zur Stunde, trotz diesen dämonisch-teuflischen Einflüsse, trotz diesem furchtbaren Zeitgeist, dieser Gesetzlosigkeit, die heute auf der Erde herrscht. Und ich danke dir, dass du das gute Werk angefangen hast, du wirst es vollenden, du wirst uns durchbringen, durch deine Gnade und uns Gnade geben, dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Gib uns geöffnete Augen des Herzens, dass wir durch deinen Heiligen Geist die Prophetie der Bibel verstehen dürfen. dass wir erkennen dürfen, was hier die Fabel Jotams sagt. Dass man mittendrin im Abfall, mittendrin in der Gesetzlosigkeit, nicht die Gesetzlosigkeit aufhalten muss, sondern dass man einfach ein Jotam sein muss, dass man zu denen gehören muss, die als Gemeinde Widerstand leisten und ihren Weg geht. Gib uns Gnade dazu. Dafür danke ich dir. Amen.